Agnes Martin,
1912 bis 2004. Ich vermag nicht zu sagen, wie es dazu kam, Agnes in ihrem Bowery Studio zu besuchen. Sie war dünner, hauchdünn, als in meiner Erinnerung. Die Erinnerung kann einem entgleiten. War es auf County Slip mit ihren Geistern der Hochbahn aus meiner eigenen schwer fassbaren Kindheit in Schieflage geraten, die Bremsen quietschen? Noch erinnere ich mich genau an das Jahr. War es 1966? 65? 64? Garantiert nicht früher, auch später nicht. Es war in der Zeit, als ich für Andy arbeitete, keinesfalls also früher. An einem Morgen, als es dermaßen schüttete, dass man die Figuren draußen nur mehr verschwommen wahrnahm. Die Trostlosigkeit und Leere eines Schwarz-Weiß-Schnappschusses, alles undeutlich, verwischt. Auch der im Nachhinein wechselnde Farbton der Einsamkeit und Unwissenheit. Die Wörter seit langem bereits verloren. Die Zeit tickt mit den verlorenen Momenten in eine andere Zeit oder andere Stimmen. Die Wörter sausen in die Vergessenheit. Biko Bastagnet. Biko Bastagnet verlor sich in irgendeinem Traum und vergaß die Zeit. Er saß aufrecht auf einem Eichenstuhl gegenüber. Der Raum war durchflutet von spätem Vormittagslicht. Er redete, wobei es wohl eher ein Flüstern gewesen war, von der Familie, von Freunden, Schnee von gestern. Genug von diesem Franco und seiner Bagage, sagte er. Gibt's noch mehr Minte? Das Sonnenlicht boxte sich durch die Halle, vom Glas umschlossen die Bücher, Max der Kater räkelte sich auf dem Boden und hin und wieder das aufkommende Getöse der Hochbahn auf ihrem Weg in die Bronx, der sich verschiebende Lärm und Licht öffnet mir die Augen ins Erwachen. Emil De Antonio, 1919 bis 1989. Durch die Kakophonie des Downtown-Broadway-Verkehrs, Ecke 8, hindurch wollte er gehört werden. Er zwinkerte mir zu und ich trat näher, um seine Worte zu verstehen, als hätte es mich zurückgestoßen in jenem von Schreien erfüllten Wahlausschussraum Anno 54. Allerdings war ich erst ungefähr 11 und die war gut unterwegs. Mit diesen körnigen Kineskops und Großaufnahmen, McCarthys grimmiges Gesicht breit wie ein TV-Bildschirm oder die wöchentliche Meinungsmache vor seiner Auflösung, dem Niedergang, verdammt zu Eis und Feuer bis ans bittere Ende. So viel Rampenlicht verdunkelt. So viele zukünftige Freunde, die der Schuss traf. So viele Abwärtsspiralen. Manch einer kam nie wieder hoch. Der Kampf. Hier endete die Welt für so manchen. Die Hollywood möchte gerne und Houdinis, selbst auferlegte Confino, Palm Springs, irgendeine staubige Stadt jenseits oder die Befürwortung des Geldes, der Arbeit, sonstiges. Als ich die das letzte Mal gesehen, hatte er eine Menge Gewicht verloren, als wäre es seine zweite Haut. Nur um eine Woche zu gewinnen, einen Monat. Er sah gut aus. Seine hellblauen Augen glänzten in weitreichender Güte. Gary, wir sehen uns bald wieder, versprach er. Wie lange noch? Er ging hinein in das mittägliche Gedränge geisterhafter Umrisse. Zu früh und zu spät. Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio war berühmt, weil er D'Annunzio war. Der Bürgermeister von Pescara beschrieb ihn einmal als den Schriftsteller mit den blauen Augen und keiner Meinung. Als Kind verbrachte er Stunden an seinem Fenster ins Träumen versunken. Leere Häuser und sanfte Sommerbrisen entsetzten ihn. Wenn er da stand, den Kopf leicht geneigt, erzählte dies von einer vergessenen Eskapade. Immer wieder nahm er sich Zeit, mit seinen Hunden in der Dämmerung spazieren zu gehen und mit ihnen zu reden. Sie leckten seine Hand in ihrem Tanz von Unterwürfigkeit und Liebe. Arshile Gorky. Man sagte, Gorky kam um vieles herum, weil er humorvoll war. Man hörte ihn auch im Verborgenen schwärmen oder toben. De Kooning ließ er stets schlecht aussehen, als ob ein Scherz alleine nicht genügen sollte, als ob das an und für sich Glaubhafte gar nicht so gemeint war. Sein Bedürfnis zu verunsichern war ebenso groß wie das zu enthüllen. Von der eigenen Angst übermannt. Oder er stellte sich auf zum Tanz und winkte mit einem Taschentuch der Menge um ihn herum, die ihn anhimmelte. Fort die Wolfsmilch und Distel, fort der Feld Klee, fort die goldene Stunde, fort auch die Dunkelheit. Irene Rice Pereira, 1902 bis 1971. Es ist gesagt worden, sie streune außerhalb der Geschichte. Eine schwarze Katze auf dem Treppelweg. Und weshalb Marbella? Weshalb nicht Côte Basque mit ihren zahllosen Palmen, ihren Springbrunnen, ihren Wildgänsen und dem Nichtvorhandensein erster Nächte? Man glaubte an ein Adieu, wenn sie die Wohnung betrat. Die angelehnte Türe mit Räumen, die einen täuschen. Alle diese Bilder zerstört von der Geschichte, all das Geflüster, es ergibt keinen Sinn. All das über die Schulter geworfene Salz nun versiegt, nachdem sie nicht mehr unter uns war. Der herausfordernd dunkle Himmel, das tägliche Leben spiegelt sich wieder in der Dunkelheit. John W. McDermott verbleibt nicht bekannt. Keinerlei Information bezüglich seines Verschwindens in den morgendlichen Sprühregen. Zeitungen hatte er geholt. Das Haus, das er erbte, mit den Geistern galoppierender Hufe, ist seit langem verschwunden. Der Schnee von gestern irgendwo nahe. Belmont, die widerhallenden Pferdekoppeln, die Strohballen. Seine Träume ausgedörrt, einer nach dem anderen, bis die Räume in der Schwärze versanken. Was immer Geschichte war, wurde von der Geschichte ausgelöscht. Nichts blieb erhalten. Sogar die Schatten verschwanden. Auch die Chancen. So wie der Staub. Joseph Langland, Dichter 1917 bis 2007. Lange nach dem letzten Schimmern des Spätherbstlichtes, vom eindunkelnden Wald her, winkt zerzaust, eingefangen von den Hundstagen des Augustes. Die Schatten der Blätter über dem Kopf, hauchdünn gesponnene Schatten, Kinderstimmen mischen sich mit dem Pfeifen eines Zuges. Das letzte Licht verschwindet in Händen wie Watte. Versteckend spielende Schatten. Weit weg von den grünen Weiden, den Lilien in den Tälern, die Dickichte, die scheuen Katzen, die Regenbögen, die Vorhänge, die lange kurvenreiche Straße vor dem Sonnenuntergang fernab der himmlischen Winde. King Vidor. Das sind die üblichen Geschichten im Rundumschwenk, in flüsternden Elmsfeuern und die Einsamkeit der Hochbahn zur Mitternachtsstunde. Das sind die Einfälle, und Ausfälle. Der Mann der Straße und sein Mädchen im eng anliegenden Kopfschuss. So viele Geschichten verloren, wenn das Blitzlicht in die Fenster rundum taucht. Ein Raster aus Schreibkräften und die Ratatatata und der Trübsinn, der zur Mittagsstunde einsetzt. Die Aufregung der Gardinen. Wind vom Meer, diese leeren Räume so leer. Diese wenigen Wolken in den Bäumen, die ausgefransten Silhouetten, der Salbeibusch eingehüllt und verloren in der eigenen grausigen Überlieferung. Sogar die Orangenhaine verharren traumverloren. Alphonse de Lamartine kehrt nach mehr als zwei Dekaden zurück ins Familienhaus. Vergangen sind die Geräusche vorüberfahrender Landauer, die streunenden Katzen, die Zypressenallee leicht schwankend zum Mittag, die geöffneten französischen Fenster, das Gespinst der Zweige, der Himmel ohne sein Blau, ebenso die Hundstage mit ihrem schwächsten Flimmern. Die Füllen sind unterwegs in die Scheune im verblassenden Zwielicht, diese klaren und milden Abende, der Salon angefüllt mit dem Geschnatter der Freunde, die schnelle Umarmung zur Schlafenszeit, der Kuss auf die Stirn, das feine Gras des Feldes, erwischt von einer Brise in Abgeschiedenheit, diese Nächte alleine in der Küche, diese Ausfahrten in den Herbst. Lange ist es her. Mark Rothko. Die Parade der Missetäter, lange nachdem sie in ihre Gräber verschwanden und die Straßen sind nun geleert. Ihre Geschichten sind ausgelöffelt und beendet, zumeist vergessen im höchst alltäglichen der Ausreden, der Gier und dem Versuch des An-sich-Reißens des Gesetzes. Und nun sitzt er vollkommen vereinnahmt von seinen Gedanken, wie so viele Male zuvor, in den Farben der Farben. Besessen von seinen Dämonen, nahe dem Boat Basin Central Park West, wenn der Himmel bewölkt ist, im winterlichen 4 Uhr Farbton, die Sonne dick verschleiert, die wenigen Vögel, die sich niederließen, um auszuruhen. Mercedes de Acosta. Sie wusste von jedem etwas und liebte allerdings die meisten. Auch Strawinsky. Und wurde schrecklich missverstanden. Sie erfuhr ihr Leben nicht im Aufgezeichneten, sondern in der Erinnerung. Nim Fitzgerald zum Beispiel. Er beförderte sich selbst kopfüber die Treppen hinunter und beschloss, alles war zu ruhig vonstatten gegangen an diesem Tag. Und er fühlte, dass es ein wenig Aufregung gebraucht hatte. Immerzu die Austritte in die Hollywood-Hügel oder in den Midi und das Auffangen der Vergangenheit. Immerzu am richtigen Platz, zur rechten Zeit, sogar wenn das Telefon läutet. Der Wind bläst die Schwermut aus der Croisette. Sie sagen, sie führte lange Hosen in Hollywood ein. Sie sagen, sie liebte Katzen. Sie sagen, ihre Zeit war unfehlbar. Rintintin. Jetzt und in der Stunde, in welcher Max von Stepanitz, Vater der Zucht, den Ring betrat, mit einer schwarzen Fliege, um die Gebrauchshundeklasse einzuschätzen, war ein Psst in der Luft. Jetzt und in der Stunde, wenn das Adlerauge aufmerksam überall ist, die exzellente Vorderansicht, die Gruppe und der hohe Widerriss, die raumgreifende, die vorwärts treibende Gehensweise, jetzt und in der Stunde, wenn von Stepanitz einen flinken grauen Hund auf den dritten Platz winkt und nochmals signalisiert, der Hund rennt und rennt und zum wiederholten Male treibt er den Hund mit einer dramatischen Geste vorwärts auf den ersten Platz. Clodo von Boxberg ist der neue Weltchampion, auserkoren eine neue Ära der Zuchtgeschichte anzufangen. Es war am 25. August 1925. Sie sagten, er hätte den Adlerblick. Womit gemeint war, er verfüge über eine aristokratische Schönheit. Sämtliche Tugenden seien vom Vater auf den Sohn übergegangen, sowie auf dessen Nachkommenschaft. Jetzt und in der Stunde ist der Ruf der Wildnis nicht mehr weit. Und Haufenwolken schwirren in gedämpfter Stille. RMS Titanic. Sie war turmhoch und ihr Rechen wollte die Gewässer scheren während der Versuchsfahrten. Sie war 882 Fuß lang bei einer Breite von 92. Ihre Kutten unordentlich vom Spanndraht zusammengehalten. Sie war leise, die Promenade geschlossen und befremdend leer. Nun alleine, sie schien einsam, währenddessen sie sich auf die offene See zubewegte, dunkel ihr Profil, abdrehend im dunstigen Morgenlicht. Dieses ungestellte Bild von Land's End war wohl ihr letztes. Valerie Elliott. Es ist 3.15 Uhr, du bist spät. Während des Hineinführens in den dunklen Flur der Wohnung, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo, Jahre ist es her, wir saßen, ihre Mutter etwas abseits, wir geschaukelt von Sherry pur, und sie erzählte Geschichten und zeigte mir vergilbte Schnappschüsse von Toms Bermuda-Urlaub, blass wie der Sand, der ihn umgab. Verlegen, lächelnd. Wer weiß, was dieses Lächeln ausdrücken sollte. Nicht zurückschauen hinter den Verfall der Jahre, nachdem sie sich begegnet waren? Eine Aneinanderreihung von Hoffnungen im Kalten. Das Interview in Faber, diese Arbeit hatte sie vereinnahmt über viele, viele Jahre hinweg. Und alles nur für diesen vorgetäuschten Armbruch. Dieser Gipsabdruck hatte ihn herumgekriegt, trotz allem, aufschlussreich, nicht weniger als die erklärte Wahrheit, während sie zur Bewahrerin der Flamme wurde. Toms Bücher im anderen Raum, aufgezehrt von derselben Glut, in die er hineingehorcht. Kühle Luft, eine zugige Straße, es wurde spät. Violet, der rotschwänzige Adler. Gesegnet ist der Vogel von Seiten der Schöpfung für die Tragweite der Stimme und dafür, dass er Flügel hat. Den Schwung und die Drehung und das Balzverhalten, etwas Katzenhaftes. Gesegnet jene, welche die Netze von Ferne ausmachen und die in die Berge fliehen, in das abnehmende Licht und dafür, dass sie Vögel der Lüfte sind, für deren Herabsteigen von den Himmeln und sich erheben in die Himmel. Gottes Augen sind sie. voller Bewusstsein sind sie die Meister. Camille Corot's Les Bords du Cousin. In verblassenden Bildern sind all die vergangenen Jahre. Wieder und wieder. Die Motive lösen sich bald auf. Ein sanftes, süßes Wispern in Corot's Les Bords du Cousin. Oder ein Wandeln, Zukünftiges zu erreichen. Das flimmernde Spätnachmittagslicht, das Gezwitscher der Spatzen, die Silhouetten der Zweige machen sich breit im Grün. Der allumfassende Farbton. Und das vereinzelte Blau reflektiert im friedlichen Strömen und die Narzissen dahintreibend, die Vergesslichkeit. Und abwechselndes Geflüster in dieser stillen Stunde, dieser perfekten Stunde. Howard Hansons Symphonie Nummer 2, Opus 30, Romantische. Das Allegro con Brio könnte eine Menge Dinge sein. Könnte ein klapperndes Zwielicht sein oder das Pfeifen eines Zuges aus der Ferne. Könnte der Umriss einer Pappel eines Ahorns im Wettrennen gegen das rot-orange Glühen sein. Gegen den schwindenden Tag ein Feldes sich entrollend, sich einrollend, das Flackern der Dunkelheit und der Lichter der Wolkenwirbel. Es könnte sein, dass ein Leben beginnt oder ein Leben endet. Die herabsinkenden Echos, hauchzartes Licht. Und die schlafende Katze, die leeren Räume, ein halb geöffnetes Buch, der Sprühregen, nicht der gleichmäßige Regen, gegen die Auflösung, die Langsamkeit, das Verblassen. Josie. Sie hätte aus dem Schutt und dem Durcheinander etwas herausgesiegt, zuweilen auch darin geschlafen. Träumend stand sie am Munde eines Tunnels oder sternguckend, einen Viertelmond vermeldend. Eine Dschungeloase, die Taschen voller glimmender Überbleibsel, oder war es lediglich Jahre später? Das Florida wiedererzählend, Hemingway in Downtown Madrid sagend, ach Josie, du hättest diesen König nicht ins Meer zurückwerfen sollen. Aber warum nicht? Immer einer dieser Jungs. Immer das Meer und das Salz und die Linien ausgestoßen wie eine Feder. Immer dieses Kommen und Gehen, die Geschäftigkeit, das Hetzen, Jahre dazwischen liegen. Explosionen aus der Distanz vernommen, tote Zigaretten singen. Himmelwärts. Ich fühlte mich angezogen vom Leben nach dem Leben, sodass ich mich daran machte, Ausschau zu halten. Zusammengeschnürt, es ist Winter. Und keinerlei Anzeichen von Schnee. Unglaublich. Es brauchte so viel, mich selbst zu finden. Ein desolates Stück Highway. Irgendwo in der Bronx, nahe am Lärm, eingekeilt zwischen Unkraut und Geröll. Der Wind säbelt im Scheine von Gottes Flickwerk. Ein kleines Mädchen lässt mich innehalten mit dem Singen. La 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 la. Sind Sie in Ordnung, Mister? Oh ja, das bin ich. Indem ich um die Ecke bog und weitergehe.
afternoon. The German translations sound better than my English originals. I want to thank Ernst for the wonderful reading he gave. And I'd like to thank Heinz and Elias and Magdalena and the staff of the hotel for the wonderful work they've all been doing with the festival here, for inviting me. I've been writing these story poems for a good 10 years now, maybe more. And most of them come from a manuscript called, only two of the poems that I'm going to be reading today come from an earlier manuscript called Someone's Life. And the rest of the poems are from a manuscript in progress called Rin Tin Tin and Other Poems. And I've always thought of poetry, or at least the kinds of poems I've been writing, as a journey. Where the poem takes me, I have no idea until I reach the end. And sometimes I can miss it, and sometimes I can hit it. But it's always an exciting experience to embark on that trip. I'm going to read the poems in the sequence that Ernst had written them in. I may say one or two things about some of the people that the poems are dedicated to. Agnes Martin was a minimalist artist, part of an American movement starting in the early 1950s. Agnes Martin, 1912-2004. I don't know rightly how I came to visit Agnes in her Bowery studio. She was much thinner, razor thin as I recall. Then again, memory can be slippery. Could have been Conti's slip with its ghost of the L from my own elusive childhood banking precariously, brakes screeching. When can I truly remember the year? Was it 1966, 65, 64? Certainly not earlier or later. Certainly during the time I worked for Andy, but not earlier, even a morn when the rain was gusting and the high grain stood out all the more, with scarcely a figure seen anywhere outdoors. The desolation of an emptiness when a black and white snapshot made the air all the more desolate, elusive. Even what was exchanged takes on a retrospective hue of loneliness, unknowing. The words far gone lost. The time ticking off moments in some other time or other voices. The words rushing in, still lost. Biko Bastinat became a reality for me one morning when I woke up from a dream. And I was able to luckily retrieve that dream. Biko Bastinat. Biko Bastinat was lost somewhere in a dream and then time forgot. He was sitting upright in an oak chair opposite the room flooded with a late morning light. And he was talking in whispers, it seemed, about family and friends, the snows of yesteryear. Enough already with Franco and the Falange, he was saying. Have some more mint tea. Sunlight elbowing its way down the hall. The glass enclosed books. Max the cat curled up on the floor, the occasional roar of a towering L wending its way to the Bronx. The shifting sounds and the light lifting my eyes as I woke. Emile D'Antoni was an underground, not really an underground filmmaker, but he was a documentary filmmaker And he was best known for actually the first film that he co-produced with Daniel Talbert, who is the owner of the New Yorker Movie Theater, a film called Point of Order, which was about the McCarthy hearings in Washington, D.C. in the late 1950s, or actually the mid-1950s. And the title of the movie, Point of Order, comes from, it's a judicial term in a courtroom when the judge is trying to regain control of the courtroom because of the loudness of the remarks and trying to keep order in the courtroom. And the term point of order, the judge would be going, point of order, point of order, point of order. And this went on many times during the Kinescope recordings, which were then obtained by Emil D'Antonio to make this movie, a conceptual film made of Kinescope recordings that you would see on television back in the early 50s. And this is a poem about Emil being a friend and having run into him on the street about a year before he passed on. And we are standing in the middle of traffic talking for about 15 minutes. Emil D'Antonio, 1919-1989. From the cacophony of downtown traffic, Broadway 8th, he wanted to be heard and winked, and I leaned closer in to catch his words. As if thrust back into that shouting Senate caucus room at 54. But I just turned 11, and D was well on his way with those grainy kinescopes and close-ups, McCarthy's grimaced face as wide as any TV screen or weekly newsreel spin before his denouement and downfall condemned to ice and fire till the bitter end. So many limelights dimmed. So many future friends who took the bullet. So many downward turns, some unable to get back up again. The struggle. This is the way the world ends for some. The Hollywood what-ifs and Houdinis. The self-imposed Confino. Palm Springs. Some dusty town beyond. Or the plea for money. Work anything. So when I saw D last, he shed so much body weight as if it were his second skin just to gain a week or two, a month. He looked great. His pale blue eyes sparkled with the kindness reaching out. Jerry, Jerry. We'd see each other soon, he promised. How much longer? How much longer? He wandered off into the noonday crowd of ghostly silhouettes. Too early and too late. Gabriel D'Annunzio. Actually, a kind of misunderstood Italian poet, but a very remarkable writer. D'Annunzio is famous for being D'Annunzio. He was once described by the mayor of Pescara as the author with the blue eyes and no means. As a kid, he spent long hours by his window, lost in reverie. He was terrified of empty houses and soft summer breezes. When he stood with his head bent low, it was said an escapade was forgotten. Yet he always found time to talk and walk to his dogs nearing twilight, nibbling his hand, turning in a fandango of love and leaping. Arshal Gorky. It was said Gorky got away with a lot because he was funny. Where he could still be heard in the shadows raving and ranting, he was always making de Kooning feel bad about things, as if the joke weren't enough, as if what was believable was not meant to be. His need to confuse as much as reveal, cloaked in his fears, was stepping in line to a dance and waving that handkerchief with crowds circling round and cheering him on. Gone the milkweed and thistle, gone the low clover, gone the golden hour, gone too the darkness. Irene Rice Pereira was a quite a remarkable and very important artist in the late 1940s throughout the 1950s in New York. She was prominently exhibited in many important shows. And then something happened and she just kind of slipped below the radar and her limelight dimmed. And till this day, very few people know about her or think about her. Irene Rice Pereira, 1902, 1971. It's been said she strayed out of history like a black cat crossing a towpath. And why Marbella? Why not the Côte Basque with its myriad palms, its backwaters, its drumming wild geese, its lack of first nights? One thought goodbye when she entered that flat with the door slowly ajar, with the room so deceiving. All these paintings deleted from history, all these whispers making no sense, all that salt thrown over the shoulder now dwindling until her existence was dwindling, the inviting dark skies, the everyday life shrouded in darkness. John McDermott was a friend, and as sometimes friendships kind of go their separate ways at no particular reason. But I've been thinking about John lately and wondering where he is. John W. McDermott, whereabouts unknown. No dates given as to when he drifted away through the wet morning mists while getting the papers. The house he inherited, with the ghosts of the galloping hooves long since gone, the yesteryear snows somewhere near Belmont, the echoing paddocks, the bales strewn about, and his dreams dying out one by one until the rooms darkened out. Whatever history was his was deleted from history, and nothing was saved, even the shadows deleted from history, even the odds, even the dust. Joseph Langland, poet, 1917-2007. Far from the last glimmers of late autumn light, from the darkening wood, from the windswept reaches, from the dog days of August, the shadows of leaves overhead, from the gossamer shadows, children's voices commingling, a train whistle distant, the last light fading, gone the hands quilting, the hide-and-seek shadows, far from the green pastures, the lilies of the valley, the thickets of barn cats, the rainbows, the curtains, the long winding road just before sunset, far from the winds of heaven. King Vidor, very important film director who was one of the few who managed to make the transition from silent film to sound pictures, talkies. King Vidor. These are the common stories in the gliding pan shot, in the whispering elms, and the looming lone L at the midnight hour. These are the intakes and outtakes, the man in the street and his gal in the tight-hugging headshot. So many stories astray as the track shots dive quickly through a bevy of windows. A grid of typists and their rat-a-tat-tat in the gloom sets in at high noon. A flurry of curtains, wind from the sea. Those empty rooms empty, those few clouds settling into the trees, the blurred silhouettes, the sagebrush shrouded and lost in its own grisly lore, even the orange groves remain dreamy. Alphonse de Lamartine returns to the family house after more than two decades. A very important early 19th century French poet who thus slipped under the radar at a certain point, rarely translated into English. Gone are the sounds of the passing landaus, the barn cats, the cypress allee, gently swaying at noon, the open French windows, the gossamer branches, the sky never more blue. So too the dog days, with even the faintest of flickers, the fillies making their way to the barn as twilight descended, those clear and mild evenings, the drawing room filled with the chatter of friends, the quick bedtime embrace, the kiss on the forehead, a field of tall grass caught by a breeze in seclusion, those nights alone in the kitchen, those long ago rides into autumn. Mark Rothko. The parade of wrongdoers have long since gone to their grave, and the streets have been empty. And their stories have spun out and ended, mostly forgotten, in the most mundane of ways, over subterfuge, greed, and the attempted usurping of justice. And now he sits deeply absorbed in his thoughts, as he'd done so many times past, in the colors on colors, and consumed by those demons near the boat base in Central Park West, when the sky turned overcast with that wintry 4 o'clock hue, the sun thickly veiled the few birds that had landed and then gone to rest. Mercedes de Acosta, very important journalist from the early part of the 20th century. She knew just about everyone and loved almost everyone, including Stravinsky, and was greatly misunderstood. She relived her life from not from notes, but from memory. Take Fitzgerald, for instance, hurling himself headlong down a whole flight of stairs, then to conclude everything had been going too calmly that day and felt he needed a little excitement. Always the rides into the Hollywood Hills or in the Midi and the past catching up. Always the right place at the right time, even with the phone ringing, the wind blowing off the Croisette in the gloom. They say she introduced slacks into Hollywood. They say she loved cats. They say her timing was impeccable.